Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Tja, liebe Freundinnen von Cobains Erben.
Hier sind wieder Goofy und Jay.
So ist es. Und wir bespaßen hier alle.
Bespucken euch.
Ich wollte gerade sagen, erklären die Welt, aber das waren die anderen. Hanseln. Ja, wir erklären hier aber auch ständig irgendwas. Das ist ja im Prinzip dasselbe Prinzip. Wir erklären hier ja auch ziemlich viel.
Ja, aber zumindest Kunst, ich meine, wie wir inzwischen wissen, ist auch die Theologie ein offenes Feld, die Kunst, ja, da ist es zumindest quasi von fast allen Seiten erlaubt.
Ja, das stimmt schon. Ja, hast recht. Ja, das stimmt.
Da muss man nicht gegen irgendwen anreden.
Ja, das ist stimmt. Das finde ich so schön. Das gefällt mir so, dass das viele Dinge nebeneinander stehen bleiben können. Man kann sich auch mal in die Haare kriegen. Es hat ja auch große Debatten und Streits in der Kunstgeschichte gegeben, aber eigentlich im Nachhinein sagen wir mal alle, hä?
Ja.
Wieso? War doch okay.
Na gut, manchmal ist es natürlich so, wenn die Kunst quasi das Feld weitet,
ja.
Ne, was ja eigentlich ihr Job ist, würde ich sagen, aber was natürlich zu jeder Zeit unterschiedlich bewertet wird oder wo dann, wo eine Feldweitung ja dann in der Regel eine Provokation ist, weil irgendjemand was macht, was es gar nicht gibt.
Ja.
Was man noch nie so gemacht hat, zu viele Töne, wie auch immer.
Mhm.
Ne?
Mhm.
So. Ja. Also sprich, irgendwie, und dann gibt es halt einen Aufschrei und dann fragen sich die Leute, darf man das? Ist das noch Kunst? Mhm. Oder kann das weg?
Mhm.
Und dann wird debattiert, bla bla bla, und 20 Jahre später ist das wieder normal und alle fragen sich, hä, worüber haben wir denn gestritten?
Mhm. Na, stimmt. Ja.
Aber so ist das. Ich meine, so ist es auch mit der Philosophie oder mit der Moral und mit allem Möglichen. Wenn du irgendwas aufbrichst und was Altbekanntes in Frage stellst oder sagst, kann man das nicht mal anders machen, na, das ist dann immer erstmal ein Affront.
Ja. Ja, genau. Aber es lässt sich so mittlerweile in der Postmoderne wahnsinnig entspannt darüber sprechen. Und es gibt kaum jemanden, der sich aufregt. Ist immer ein bisschen angenehm, ne? Man triggert nicht so wahnsinnig schnell irgendwelche.
Ja, das stimmt. Wobei wir natürlich auch jetzt in einer Zeit sind, wo, keine Ahnung, so Ende 60er, Anfang 70er, wo die Leute irgendwie mit Scheiße gemalt haben oder so.
Mhm.
Oder irgendwie auf der Bühne gevögelt haben und das gesagt haben, das ist Kunst.
Mhm.
Das war schon noch provokanter. Also sowas macht man heutzutage ja gerade nicht.
Ja.
Also da ist das Pendel wieder zurückgeschwungen, würde ich sagen.
Ja, es funktioniert nicht mehr so gut als Provokation. Ich glaube, Pussy Riot oder was, die haben sowas noch gemacht. Die haben, glaube ich, auch Sex gehabt in der Eremitage in St. Petersburg oder was, glaube ich. Aber klar, in so einem russisch-orthodoxen Kontext, da triggerst du damit natürlich auch jede Menge, ne?
Genau.
Wenn sich niemand mehr darüber aufregt, dann macht das auch nicht so viel Spaß, wahrscheinlich.
Ja, wobei ich mich schon frage, ich glaube, wenn das heute, nicht, dass sowas ja gar nicht gemacht wird, aber ich glaube, es wäre, wenn das wieder vermehrt getan würde, also so grenzwertige Dinge, die man als grenzwertig moralisch oder ästhetisch grenzwertig empfindet, ich glaube, das wäre schon noch ein Aufreger, oder? Stell dir mal vor, jetzt irgendein Maler, der, keine Ahnung, was weiß ich, öffentlichen Geschlechtsverkehr zelebriert oder so.
Hm.
Oder?
Ja, ich habe keine Ahnung. Also, ja.
Wäre das.
Würde das jemand aufregen? Es würde auf jeden Fall in der Bild-Zeitung stehen.
Ja.
Und es würden sich Leute ärgern, aber es wäre, glaube ich, kein riesen gesellschaftlicher Skandal. Ich weiß nicht.
Naja. Aber jetzt denk doch mal kurz, wann war das, vor einem Jahr oder zwei Jahren, als dieser Kinderchor im Fernsehen, Oma fährt mit dem Motorrad durch den Hühnerstall und ist eine Klimasau.
Ja.
da gab es doch einen riesen Aufschrei,
ja,
weil die Leute sagten, ihr instrumentalisiert Kinder für euren Blödsinn, bla bla bla.
Mhm.
Und die anderen sagten gar nicht. Also ich weiß, ich habe da selber Facebook-Debatten darüber geführt, ob das Satire ist oder nicht und ob man das darf oder nicht und so weiter. Aber das waren Aufreger, nicht wahnsinnig lang, aber es war jetzt ja noch nicht mal wahnsinnig provokant. Also,
nee, das stimmt. Weißt du? Gut, vielleicht wird es ja wieder leichter. Vielleicht wird's ja wieder. Das ist ja nie ganz verschwunden. Also ich glaube, wie heißt der Regisseur? Kastorf? Der macht immer noch viel mit Gebrülle und Kunstblut und so. Schlingensief ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ne? Da haben sich Leute wirklich noch ganz schön doll über aufgeregt. Vor allen Dingen, als er dann auch Theaterstücke mit behinderten Menschen und so gemacht hat. Ja. Der hat es schon geschafft, so einige Grenzen noch auszuloten. Irgendwie.
Ja, ja.
Aber vielleicht wird es ja allmählich auch wieder leichter. Vielleicht, also wir haben jetzt ja den Wutbürger mittlerweile unter uns. Genau. Und das werden immer mehr. Es werden immer mehr Leute zu Wutbürgern. Vielleicht ist es ja allmählich immer leichter. Es ist natürlich die Frage, ob das der Sinn von Kunst ist, dass sie immer provozieren muss, ne?
Der Sinn bestimmt nicht. Sinn wäre ein zu starkes Wort. Aber wenn sie gar nicht mehr provoziert, dann heißt das, ja, dann reproduziert sie ja nur noch, oder? Also ist nicht in der Provokation in der Regel auch irgendwas Neues? Also liegt da nicht sozusagen...
Das ist wahrscheinlich die Provokation, ne?
Ja, ja.
Das meintest du ja, wenn das Feld geweitet wird oder wenn das...
Genau.
Dann überschreitet man Grenzen. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist das so.
Also muss die Kunst nicht zumindest irgendwann wieder an einen Punkt kommen, wo sie sagt, so jetzt mal anders.
Ja.
Und was dann sozusagen für die Leute ungewohnt oder eben provokant wirkt oder wie auch immer.
Es ist ein modernes Verständnis von Kunst.
Wahrscheinlich.
Das ist nicht immer so gewesen. Es hat Zeiten gegeben, in denen es eines der höchsten Ideale gewesen ist für Künstler, so zu sein wie ganz berühmte andere Künstler.
Ja.
Je näher du dem Ideal kamst, desto besser. So, ne? Irgendwie ist es unser modernes Verständnis, dass wir denken, ganz anders, ganz radikal neu, so ist das Ideal.
Ja.
Vielleicht ist es ja irgendwann auch mal wieder vorbei, keine Ahnung. Aber ich verstehe das eigentlich schon auch so, dass Kunst zumindest sich auf die Suche macht nach neuem Gebiet.
Also ich verstehe Kunst da ein Stück in der Rolle von so einem... Von sowas Prophetischem.
Ja.
Ne? Also wie man jetzt in der religiösen Tradition sagt, da treten irgendwie ein paar Leute auf und die machen irgendwelche Signalhandlungen und irgendwelche Bildhandlungen, um damit irgendwas auszudrücken. Und eben, also zumindest jetzt im biblischen Sinne kann man das ja sagen, ordentlich zu provozieren. Also Sachen zu machen, die Leute aufregt und die sie ins Nachdenken bringen soll. Und ich habe immer, also ich verstehe die Kunst in dieser Tradition. Ne? Als zumindest ein Ausdruck von dem, was die alttestamentlichen Propheten getan haben.
Ja.
Und natürlich gibt's, kann man auch sagen, ja, Kunst hat auch immer reproduziert und so. Natürlich, klar, logisch. Mhm. So wie auch, keine Ahnung, auch Propheten reproduziert haben. Aber zumindest an irgendeiner Stelle sind die so angeeckt, dass die Leute sie dann auf den Scheiterhaufen geschmissen haben.
Ja.
Also,
das sind zumindest die, an die man sich erinnert.
Genau.
Ja, stimmt, ja.
Und das ist ja mit Künstlern, war das durchaus, zumindest in der Moderne, auch immer wieder so, oder?
Ja, in der Moderne auf jeden Fall, ja. Das finde ich auch. Da gibt es dann auch sehr große Ähnlichkeiten, genau. Da haben Künstler, eben auch sehr stark nach dem eigenen Ausdruck gesucht, im Gegensatz zu dem, was andere Leute so gemacht haben.
Genau.
Und das hatte natürlich dann auch wieder ein bisschen so einen wirtschaftlichen Aspekt, weil dadurch hast du dich halt abgehoben und wurde es überhaupt erkannt, ne? Und hast es zu deiner Marke gemacht. Sind wir da eigentlich schon bei dem Konzert der Beatles auf dem Dach vom Studio? Theoretisch?
Theoretisch ein bisschen schon.
Das ist ja ein bisschen ein ähnlicher Gedanke gewesen, ne?
Ja, wobei, wenn man sich die Doku dann ja anguckt, ist das ja... Also war das ja eine Notlösung.
Es war eine Notlösung, aber es folgte schon der ursprünglichen Idee von Paul McCartney. Ne?
Ja.
Der hat ja gesagt, lass uns doch im House of Parliaments auftreten und dann werden wir von der Polizei da wieder rausgetragen. Das wäre doch geil. Ja. Und dann hat der Regisseur immer gesagt, nein, wir gehen in dieses Amphitheater nach Marokko.
Ja, genau, stimmt.
Mit Fackeln oder so. Boah, wieso? Das ist so lustig, oder?
Ja, das ist total witzig.
Übrigens, nur zu eurer Information, aber ihr habt das in der Überschrift auch schon gelesen. Wir reden gerade über die Dokumentation von Peter Jackson, Get Back, über die Beatles-Dokumentation, die man eigentlich nur auf Disney Plus gucken kann.
Genau.
Habe ich auch gemacht. Ja. Und
drei Folgen.
Drei sehr lange Folgen.
Jede knapp irgendwie 2,5 oder 3 Stunden
ja,
oder so.
Ne?
Also wirklich echt, also man braucht schon ein bisschen Sitzfleisch, aber schon echt geiler Scheiß.
Es lohnt sich. Ja. Ich fand das Reinkommen schwer.
Ja, genau.
Ging dir auch so, oder?
Ging mir auch so. Ich habe es ja sogar, habe ich dir ja erzählt, als ich zum ersten Mal reingeguckt habe, habe ich das abends spät gemacht, also wirklich nachts um 11 oder so angefangen.
Aber das ist dann schwer.
Ja, genau. Und die erste Folge, und dann bin ich da so immer so weggenickt. und die redeten dann da, immer wenn ich aufwachte, redeten die dann irgendwie komisches Zeug oder spielten irgendwie einen Song halb an und wieder zurück und ich wieder weggenickt. Und dann habe ich irgendwann ausgemacht und gedacht, was ist das für ein Scheiß? Ja. weil ich nicht reinkam.
Ich habe das die ersten anderthalb Stunden allerdings auch in hellwachen Zustand auch gelacht. Was ist das für ein Scheiß? Ja. Weil es ist ja eigentlich ein Film, der sich um die Frage dreht, worum es sich im Film eigentlich drehen soll. Also, weißt du, das ist irgendwie... Genau, das Thema des Filmes ist die Frage, was ist das Thema des Films? Im Prinzip.
Im Prinzip.
Also es entwickelt sich dann natürlich irgendwas, aber es beginnt ganz, ganz weit und immer wieder treffen sich der Regisseur und der Manager und die Musiker und sagen, ja, was wollen wir denn jetzt mal machen mit diesem Film hier? Und währenddessen wird die ganze Zeit aber gefilmt. Ja, und worum soll es denn hier mal gehen? Ja, wir wollen ja ein Album machen. Ja, aber das kann ja nicht alles sein. Es muss ja noch ein bisschen mehr sein als das.
Ja, genau, das ist so schön. Und dann ist es aber natürlich, also aus der Retrospektive, ne, guckst du ja einer der bekanntesten und begnadetsten Bands überhaupt innerhalb von 8 Stunden oder so, guckst du denen zu, wie deren Album dann letzten Endes entsteht und wie Songs geschrieben werden, die du alle ja kennst und wie du den dabei quasi über die Schulter guckst. Ich finde, aus der Retrospektive ist es dann schon noch was anderes.
Das stimmt.
Der Film. Du guckst den anders, als die damals tatsächlich gesagt haben, ja, worum geht's denn eigentlich hier? Du guckst, also wir gucken den jetzt anders.
Ja.
Oder?
Ja, aber es gibt keine Storyline.
Nee, genau.
Es ist, das ist mal wieder so eine verrückte Peter Jackson-Geschichte, dass der, wenn der beim Bäcker gefragt wird, wollen sie ein großes Stück oder ein kleines Stück, dann sagt Peter Jackson, ich will die ganze Torte. Also der will einfach immer alles.
Ja, geil.
Und macht auch immer alles. Ja. Ne? Und dann, er kann ja nicht, man hätte da ja auch eine 90-minütige Doku draus machen können, mit einem kleinen und dann kurze Interviewpassagen und dann, wie man das so kennt. Ne?
Ja.
Und dann weißt du, wo es anfängt, wo der Mittelteil ist und worauf es hinausläuft, weißt du dann halt schon. Also bei ihm nicht.
Genau.
Das läuft und meandert und läuft und du denkst immer, worum geht es hier, um Gottes Willen, ne?
Ja, wobei ich finde, er hat es dann schon ganz interessant gemacht, weil tatsächlich jede Folge von den dreien hat so ihren Höhepunkt.
Ja.
Also hat so ihren Moment. Also es sind ja quasi tatsächlich 3 Wochen, die gezeigt werden. Mhm. Ne? Also jede Folge stellt eine Woche dar, die Beatles dort miteinander jammen und diskutieren und sich trennen und wieder zusammenfinden. Mhm. Und du hast dann aber auch tatsächlich, keine Ahnung, in der ersten Folge ist dann die Frage, gibt es die Beatles überhaupt noch?
Ja,
so. In der zweiten ziehen sie dann um, in der zweiten Woche und da nehmen die Dinge dann mehr Gestalt an.
Ja.
Und in der dritten läuft dann alles auf das Ding auf dem Dach zu, auf das weltberühmte Konzert auf dem Dach. Wobei das ja wirklich erst irgendwie 3 Tage vorher entschieden wurde.
Ja, verrückt,
oder so. Ja. Oder 4 oder so.
So eine spontane Idee, ne? So.
Total spontane Idee. Ja. Und ich meine, das sind ja, diese Bilder, wenn sie da auf dem Dach spielen, das sind ikonische Bilder. Ja. Das kennen wir doch alle. Und die Leute unten, die da stehen und was ist denn da los? Und da sind wir jetzt nochmal, um den Kreis mal ganz kurz zum Anfang zu schließen. Ich meine, das war keine Mega-Provokation, aber es war eine Provokation. Die Polizei war da und völlig verzweifelt, weil es zu laut war und weil die.
Aber die konnten auch nichts machen, die armen Kerle.
Die konnten auch nichts machen.
So junge Cops, ne, die immer so: Jetzt müssen wir aber wirklich mal aufhören, das geht nicht. Ja, wir hören gleich auf.
Aber ich meine, und das ist zumindest dann im, und ich glaube, das war denen nicht bewusst, was das für ein ikonischer Auftritt ist. Nee. Nicht nur, weil es ihr letzter tatsächlicher Live-Auftritt war, also das wissen wir nun inzwischen auch, aber das wussten die ja nicht, sondern auch, weil das Ding irgendwie so spontan, wie es war, so crazy, sich da auf ein Dach zu stellen, das hat halt einfach noch keiner gemacht.
Ja, genau.
So. Ohne Ankündigung, ohne irgendwas.
Genau.
Einfach mal Songs, die auch keine Sau kennt. Ich meine, die spielen auch nicht ihre Klassiker.
Nee, die spielen die neuen Sachen, ne?
Lauter neue Sachen, die keine Sau kennt. Genau. Wie geil ist das?
Und auch die Leute auf der Straße waren sich gar nicht bewusst, was das für ein Moment war, ne? Manche haben gesagt, also erstaunlich viele ältere Leute haben gesagt, sie finden die Beatles ganz, ganz toll. Das hat mich überrascht, muss ich sagen. Also die waren auch da schon nicht mehr so die Schwiegermutter-Schrecke, sondern schon, also auch ältere Leute haben gesagt, ja, super Musik und so. Aber manche jüngeren Leute haben gesagt, ich finde das voll blöd, ich würde die gerne sehen. Warum kann ich die nicht sehen?
Genau.
Wo sind sie denn hier auf dem Dach? Ja, warum sind sie denn nicht hier unten? Und, also alle waren so leicht also gerührt und fand das ganz toll, aber wussten nur nicht so richtig, was sie damit anstellen sollen mit der ganzen Sache.
Ja, ich meine, es ist ja auch ein Irrsinn. Du hörst, von irgendwo kommt super laute Musik, du hörst die Stimmen und denkst, das müssen doch die Beatles sein. Ich kenne den Song zwar nicht, aber und dann sammeln sich die Leute auf der Straße und gucken rum, wo ist denn das hier? Ja. Und dann irgendwelche Leute zeigen nach oben, aber du siehst die Künstler ja nicht. Also das ist schon völlig crazy, ehrlich gesagt. Ich meine, das ist auch PR-mäßig eigentlich ein Desaster.
Eigentlich schon, ne?
Und gerade darum, glaube ich, ist es eins der ikonischsten Auftritte, die es gibt, oder? Ich meine, irgendwie, also wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere, an die man denken könnte, die sowas sind. Woodstock, weil die ganzen Leute im Schlamm versinken oder so. Ja, aber auch das ist ja normales Festival irgendwie. Ja. Okay, super viele Menschen. Ja. Okay, also, keine Ahnung, Live Aid, weil es in alle möglichen Länder übertragen wird und zur gleichen Zeit in London und in New York passiert. Also klar, es gibt schon noch ein paar andere ikonische Sachen, aber trotzdem, das
war das erste
das Konzert. Ne?
Das hat noch nie vorher jemand. Haben das U2 eigentlich mal nachgemacht oder bilde ich mir das gerade nur ein?
Das weiß ich gerade nicht.
Ich frage mich gerade, ob U2 nicht auch mal so ein Konzert gespielt haben, auch als Reminiszenz. Aber das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt einfach vor mich hingeplappert. Ich weiß nicht genau. Oder The Clash, meine ich, überlege ich gerade, ob die das auch gemacht haben.
Könnte schon sein.
Aber die waren die ersten, würde ich sagen.
Und also zumindest mit so einer Geschichte.
Ja, vor allen Dingen auch, es ist ja auch kalt. Man sieht es ihren Gesichtern und Händen an, ne? Dass die rot werden. Ja. Und ich hatte so gedacht, als dann die Musiker aus dieser Tür treten, auf das Dach kommen und John Lennon sich erstmal in die Hände bläst, ne? Weil die Finger so kalt sind. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt du wäre, ich würde wirklich denken, was für eine scheiß Idee, ey. Hoffentlich ist der Scheiß bald vorbei. Das hätte ich gedacht.
Genau,
aber die haben das eisern durchgezogen auch, ne?
Ja, und auch richtig mit Spaß. Ne? Also richtig mit Spaß, du merkst, ich meine, und gut, irgendwann treten sie dann mal an den Rand, um zu gucken, was da unten auf der Straße los ist. Aber während du spielst, kriegst du davon ja nichts
überhaupt mit. Überhaupt nicht. Nix. Nee. Und das fand ich einen ganz interessanten Moment. Es gab richtig so einen Energiewechsel. Also vorher haben wir sie über Stunden und Stunden im Proberaum gesehen.
Genau.
Und das war auch faszinierend. Aber da gab es auch ganz viel dummes Geblubber und dumme Witze. Manchmal hatte einer keinen Bock mehr oder so. Ne? Und das war irgendwie halt einfach Arbeit. Ne? Als die auf das Dach treten, vor quasi keinem Publikum und anfangen zu performen, als wäre ein Schalter umgelegt, hast du auch so gesehen, oder? Eine unglaubliche Energie auf einmal. Eine unglaubliche Energie, das war wow. Das war wirklich
unfassbar. Ja. Also gerade, wenn man sie vorher ja, wie viel, 6 Stunden auch geil miteinander spielen hat sehen und debattieren und was du gerade sagtest und meandern und hin und her und her und hin und bla 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 bla. Aber dieser Unterschied, boah,
das ist tierisch.
Alter Schwede. Ja. Da, wenn ich jetzt dran denke, läuft es mir kalt den Rücken runter.
Ja.
Und die Bilder kennt man ja nun schon.
Genau.
Verstehst du? Ja. Also ich meine, wir alle haben irgendwann mal im Fernsehen Let It Be gesehen, also den Film irgendwie. Mhm. Und gut, das, was Peter Jackson da zeigt, ist natürlich intensiver sozusagen, weil er wirklich den ganzen Auftritt auf dem Dach zeigt und nicht nur Ausschnitte. Ja. Aber also, das war Wahnsinn.
Ja.
Und wenn du dann überlegst, dass das ihr letzter Auftritt war?
Ey, ich sag dir, ich war ein bisschen traurig, als das vorbei war.
Ja,
am Anfang habe ich schon gerade gesagt, hatte ich Mühe reinzukommen. Man kennt es, wenn man selber auch Musiker ist. Du kennst die Proben, du kennst das dumme Rede. Jeder versucht ein bisschen cooler zu sein, weißt du, der ganze Quatsch. Ja. Und, ich habe den Text noch nicht fertig, ich habe Hunger, der ganze Müll, das läuft über Stunden. Und ich denke immer so, kenne ich alles. Okay, es sind die Beatles, aber kenne ich alles. Und dann im Lauf des Films, vor allen Dingen, wenn sie dann auch den Wechsel in das andere Studio machen, da zieht das so an. Und auf einmal werden die Songs auch besser und es macht viel, viel mehr Spaß, es macht den Musikern mehr Spaß, es macht beim Zuschauen mehr Spaß. Ja. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, als Zuschauer, ich hätte mich mit denen angefreundet. Also ich habe eine Nähe entwickelt zu diesen Typen.
Total.
Und das war...
Total.
Das hat mich überrascht. Das ist etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Dann findet das Konzert statt. Es ist ein total toller Höhepunkt. Vollständig. Man guckt sich das vollständig an. Und dann merkst du plötzlich... Oh shit, der Film klingt aus. Das sind jetzt die letzten Bilder. Und jetzt spielen sie noch mal ein bisschen dies und noch mal ein bisschen das. Aber das war's jetzt. Jetzt verabschieden wir uns. Und das war ja wirklich auch der letzte Auftritt. Und irgendwie, weißt du, da kommt so ein Abschiedsgefühl. Das ist mir schwer gefallen. Also,
mir
das
auch.
Das ist mir echt schwer gefallen.
Total. Und das gerade, weil es mir ja auch so ging, dass ich am Anfang schwer reinkam, gut mit dem nachts und müde und weggenickt und so weiter. Aha. Aber dann habe ich es ja dann irgendwann nochmal wach weitergeguckt sozusagen. Und auch dort habe ich eine Weile gebraucht. So, aber also, dass man dann am Ende das Gefühl hat, irgendwie, das sind meine Freunde.
Ja, genau.
Das sind meine Freunde jetzt irgendwie.
Ja, witzig.
Also das fand ich irre.
Ey, und ich habe es eigentlich erst jetzt verstanden. Wir haben uns schon mal irgendwann darüber unterhalten, ob wir mehr Team Rolling Stone oder mehr Team Beatles sind. Ne? Ich war schon immer mehr Team Beatles, das wusste ich. Aber ich habe nicht gewusst, wie prägend die Musik dieser Band für mich immer gewesen ist.
Unfassbar.
Ich habe das, meine großen Brüder, ich habe 2 große Brüder, die sind 9 und 10 Jahre älter als ich, ne?
Ja.
Das heißt, als ich ein Kind war, haben die zu Hause die Beatles gehört. Das war so die Musik, die bei uns unter anderem gespielt hat, bei uns in der Wohnung. Und ich habe mir manchmal auch die Schallplatten angeguckt, also die Pilzköpfe und dann die langen Haare und den Wechsel. Ich habe über diese Menschen, über diese Jungs nachgedacht und habe mich gefragt, wie das wohl kommen konnte, dass die von dieser kurzen Haarfrisur zu dieser Langhaar-Zottel-Bart-Frisur gekommen sind und so.
Ja,
ich habe ganz viel über die Beatles als Kind nachgedacht. Ne? Und dann ist mir eigentlich erst gestern habe ich den Film abgeschlossen. Also es ist noch ganz frisch. Ich habe erst gestern überhaupt zur Kenntnis genommen, wie oft ich im Alltag Beatles-Songs pfeife oder singe. Also Eleanor Rigby zum Beispiel. Da 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 da. All the lonely people singe ich ganz oft oder Penny Lane. Ganz oft, ich koche, ich mache irgendwas, ich stehe in der Dusche, ich singe einen Beatles-Song. Hey Jude, natürlich. ist tierisch, das ist Musik, die mich mein ganzes Leben lang begleitet, ohne dass ich das überhaupt richtig zur Kenntnis genommen habe. Und gestern habe ich gedacht, Alter, das hat einen echt großen Einfluss auf mich gehabt irgendwie.
Total. Und ich habe, also meine Geschichte damit ist im Grunde ganz ähnlich. Ich würde sagen, die Beatles waren die erste Band, die ich als Band wahrgenommen habe. Hm. Und zwar nun, das war jetzt ja schon Mitte, Ende der 70er, sage ich jetzt mal, wo ich angefangen habe, bewusst Musik zu hören oder bewusster. Ende der 70er, Anfang 80er, so. Ende 70, 80, so in der Ecke würde ich mal sagen. Und da waren die ja schon 10 Jahre getrennt, ne?
Ja.
So. Und trotzdem, also die Beatles und ABBA, würde ich sagen. Das waren meine erste Wahrnehmung von Popmusik, die ich zuordnen konnte. Aha. Als das sind die Beatles. Aha. Das ist ABBA.
Ja.
So. Und dann später kamen dann andere Sachen, AC/DC, Kiss und Udo Lindenberg und so. Ne? Aber ich würde sagen, die Beatles waren die allerersten. So. Und was ich jetzt, als ich die Doku jetzt gesehen habe und dann diese Klassiker Long and Winding Road,
ja.
Oder Let It Be. Ich meine, irgendwie in der zweiten Folge, irgendwann spielt er dieses Piano-Riff
an. Ja, also in so einer Pause auch irgendwie.
In so einer Pause spielt das Piano-Riff an.
Genau, Lim Lim.
Ja. Ja, und die reden kurz drüber, lalala, und dann machen sie aber was völlig anderes.
Irgendeiner ruft nach, denkst, ey, da fehlt Text, ne? Ja, hab ich noch nicht, hab noch keinen Text.
Ja, genau. Und dann ist das aber wieder rum, ja. Und die machen irgendwas anderes, und du denkst, ey, das war doch gerade Let It
genau.
Be. What the fuck?
Genau,
und irgendwann
genau.
greifen sie es später
genau,
wieder auf
genau.
und arbeiten
genau.
dann an dem Ding.
Ja, genau.
Und du kriegst quasi mit, wie so ein Klassiker, ein Lied, wo die wahrscheinlich damals auch nicht wussten, was sie da geschrieben
nee,
haben.
Natürlich
was
nicht.
Da gerade passiert.
Nee.
Ich finde das unfassbar.
Mir ging es ganz genauso. Der spielt das an auf dem Klavier, singt ein paar Textzeilen dazu, dann irgendein Quatsch oder bla bla, weil ihm der Text nicht einfällt. Und ich denke so, warte mal, der schreibt der das gerade? Der schreibt das nicht gerade. Schreibt der das gerade? Ich so, wow.
Ja.
Das ist wirklich, als würdest du ins Allerheiligste treten, so ein bisschen, ne? So,
aber oh, wirklich?
Das gibt's doch nicht. Ich bin da gerade dabei, wie der den Scheiß schreibt. Das ist unglaublich.
Ja.
Ja, Hammer.
Also das fand ich, also das war eine Erfahrung. Ich meine, das muss man echt sagen, dass da holt einen Peter Jackson in was mit hinein, was man so, glaube ich, und deswegen ist es auch gut, dass die Doku dann so lange ist, weil du es eben nicht nur so vorgesetzt kriegst, so, sondern du diesen ganzen Prozess, also zumindest, ja natürlich, sind 3 Wochen ja noch viel länger, logisch, aber trotzdem, du hast ein Gefühl dafür, was da passiert ist, weil du eine ganze Zeit mit diesen Leuten verbringst.
Genau.
Also, irre.
Ja. Ich habe das
wirklich
Peter
irre.
Jackson so beim, vor allen Dingen beim Hobbit, das fand ich immer so blöd, dass er so furchtbar ausführlich sein musste. Ne? Der hat auch so einen Vollständigkeitstick, glaube ich, der Peter Jackson. Der kann sich nicht kurz fassen. Und irgendwie, das fand ich bei den Hobbit-Filmen echt doof, dass der aus dieser kleinen, tollen Geschichte so ein Megawerk aufgeblasen hat, weil er dann aus dem ganzen, aus dem Silmarillion und aus diesen ganzen Geschichten vom Tolkien da noch die allerletzten Detailinformationen dazugeholt hat. Das hat er hier genau richtig gemacht, finde ich. Das ist hier der Sache total angemessen. Und am Anfang habe ich auch wieder auf ihn geschimpft. Also die ersten 1,5 Stunden, die so schwer fallen, habe ich auch wieder gesagt, du blöder Peter Jackson, Alter, fass dich doch mal kurz, ne? Hättest du so einen schönen Film daraus machen können. Und dann im Lauf der Stunden habe ich aber gemerkt, das musste wirklich so. Das ist der Sache angemessen.
Total. Ja. Aber, also, wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, war ich mir nicht sicher, ob ich das noch fertig gucken will.
Ich auch nicht.
Und dann habe ich gedacht, gut, wir wollen hier bei Cobains Erben drüber sprechen. Und irgendwie zwischendrin habe ich den Joe Falk irgendwie ein total begeistertes Posting zu dieser Doku auf Facebook gelesen.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Und dachte, Gut, wenn der Joe das sagt.
Nee, ja, ich habe das von Joe gelesen so. Und habe gedacht, ja. Oh, ich sollte mal Jay fragen, ob der denkt, dass wir darüber sprechen sollten, Michael Van Serben. Das war für mich der Auslöser eigentlich. Da hatte ich dich noch nicht gefragt.
Nee, ja gut, dann bring ich es jetzt durcheinander. Aber zumindest als ich dann mittendrin war und ich hatte dieses Posting auch gelesen und irgendwie dachte, ist das wirklich gut? Soll ich mir das antun? Hm. So, dann habe ich an Joes Posting gedacht und gedacht, naja, wenn der Joe, dann okay.
Ja, und dann und ich habe dich gefragt, hey, hör mal, hat Joe recht, sollten wir mal über Get Back reden? Und dann hast du gesagt, naja, also ist schon ein bisschen langatmig, aber eigentlich sollten wir es tun. So ungefähr hast du eher reagiert.
So. Ja. Ja, ja, genau, weil ich mir nicht sicher war, ob das wirklich
genau.
gut ist.
Genau.
Aber ich dachte auch, naja, gut, das ist nun mal schon ein Jahrhundertding, irgendwie so eine Doku. Ja. Und wir sind ja hier ein Jahrhundert-Podcast, das sollte man mal, machen. Ja. Also, passt ja zu uns.
Das war irgendwie schon echt eine gute Entscheidung, muss ich sagen.
Aber wirklich.
Mich hat das bereichert. Aber für alle Leute, die uns gerade zuhören und überlegen, ob sie sich das auch mal reintun sollen, man muss ein bisschen Sitzfleisch mit bringen. Man muss schon den Willen haben, gerade so die ersten paar Stunden durchzuhalten. Die braucht man aber auch. Die braucht man tatsächlich auch als Vorgeschichte, weil es ganz interessant ist, ich meine, George Harrison verlässt die Band dann mal zwischendurch.
Genau.
Also er schreibt in sein Tagebuch irgendwie, heute Morgen aufgestanden, Lunch gehabt, mit den Beatles geprobt, am Abend die Beatles verlassen. So, ne? So, genau. So what? Und dann, man kriegt halt auch die Spannungen mit, dass Paul irgendwie zwar auf der einen Seite als Musiker geschätzt wird, aber er manchmal auch einfach nervt, weil er die Dinge immer besser weiß und anders haben will. Und auch John kommt damit nicht klar. Und Yoko, ehrlich gesagt, die nervt auch komplett stellenweise, finde ich. Also
ja, wobei die hat mich eigentlich gewundert. Da hätte ich erwartet, dass sie viel mehr dazwischen funkt und so, weil man ja immer so sagt, Yoko hat die Band auseinandergebracht und so. Und da finde ich mal, die sitzt ja meistens einfach dabei. Gut, die sitzt
aber
da
die sitzt
echt die ganze Zeit.
Neben John Lennon.
Die sitzt immer dabei.
Jeder Einstellung sitzt sie direkt neben ihm.
Also das
stell
ist
dir das mal vor,
eigentlich.
Alter, du probst mit Schmitty und die Julia steht ständig neben dir und guckt dich so an. Guckt dich immer nur so an. Oder manchmal macht sie dann auch so wichtige, manchmal hatte sie dann so einen Blog und da hat so ganz wichtig Sachen geschrieben oder so.
Ja, stimmt.
Und du denkst
genau.
So, oh, wichtig, Yoko schreibt wichtige Dinge. Also ich war manchmal so angenervt. Irgendwann hat man sich an sie gewöhnt, ne?
Ja.
Und das hat mich dann aber auch wiederum beeindruckt, dass die anderen doch sehr respektvoll über sie gesprochen haben, manchmal.
Total.
Es gab da also nie sowas, dieses, wann haut die Frau endlich ab, sondern die anderen haben das akzeptiert. Die gehört jetzt zu John und so ist es halt.
Überhaupt, das fand ich, also ich meine, gut, man muss ja noch mal eins sehen. Der Original Let It Be-Film und das Let It Be-Album sind ja quasi erst ein Jahr später veröffentlicht worden.
Ja.
Nämlich wirklich zu ihrer Trennung.
Ah, ja.
Dazwischen ist noch das Album Abbey Road. Ne? Also die haben sich ja nicht quasi nach dem, was wir jetzt gesehen haben, danach getrennt, sondern erst ungefähr ein Jahr später.
Ach, ja. Okay.
Nur da kam dann noch der Film danach raus und das Album, also Let It Be sozusagen. Mhm. Und davor haben sie noch ein anderes Album gemacht. Mhm. Ja? Also sprich, ich hatte jetzt gedacht, ich hatte immer gedacht, weil ich wusste, das Album Let It Be kommt direkt nach der Trennung raus. Mhm. So habe ich gedacht, oh, da werden nur Funken sprühen. Ja. So. Aber es war gar nicht so. Also klar, zwischendrin verlässt George Harrison mal die Band und du merkst schon, okay, die haben auch ihre Nöte miteinander, aber dann, wenn die miteinander musizieren und so rumjammen und da irgendwelche alten Klassiker plötzlich anstimmen, haben die auch einen Riesenspaß.
Das stimmt.
Und machen sich lustig übereinander und so.
Ja.
Und,
ja.
Und ich dachte, ach, das ist ja zumindest auch richtig eine nette Gang, die miteinander die gerne miteinander Musik machen.
Ja, also, und gerade im Musikmachen, im Spielen kommt das vor, habe ich den Eindruck gehabt.
Ja.
Also wenn Spielpause war und sie einfach beieinander gesessen haben, war das manchmal auch irgendwie eine echt sehr dysfunktionale Kommunikation. Da, das war eigentlich keine echte Kommunikation oder Konversation. Das war ein komisches Geblubber manchmal, ne? Ja. Oder wenn John Lennon so ein bisschen komisch drauf war, dann hat er nur noch so surrealen Quatsch geredet. Gibt so eine Einstellung, wo er nur noch so surreales Zeug von sich gibt. Ja. Und Paul McCartney fast gar nicht darauf reagiert. Manchmal, Paul scheint immer so ein bisschen der Seriöse zu sein. So. Ja. Ja. Dann versucht er nochmal irgendwie was sachlich Weiterführendes zu sagen, scheitert aber und hört dann auch irgendwann auf. Ne? Das ist ganz merkwürdig so. Ja. Aber wenn die spielen, verändert sich die Chemie irgendwie plötzlich.
Ja.
Das finde ich total erstaunlich. Und plötzlich wird gelacht und es werden Jokes gemacht und es gibt da auch ein Miteinander, so ein Hin und Her. Das finde ich so interessant, wie das gemeinsame Spielen dann sozusagen das wieder aufbricht auf der einen Seite und auch die wieder auch zusammenführt.
Ja.
Das fand ich hochinteressant zu beobachten.
Ja, und genau, also so diese also und dann denkst du, okay, das, was man da dann schon so an Spannungen auch mitkriegt natürlich, was ja aber auf einer anderen Seite auch normal ist, gut, dass dann einer zwischendrin aussteigt und so, das vielleicht nicht, aber trotzdem. Ne, und die hat das alle auch so, das fand ich auch so witzig, die haben das alle so, ja, der George ist ausgestiegen, ja, was machen wir denn jetzt? Irgendjemanden Eric Clapton fragen, wird dann kurz diskutiert ja, und dann so, oder wir hören halt auf. Oder wir hören, ja, gut, oder wir hören auf. Ja, guck dann. Und es war dann irgendwie auch normal. Also irgendwie, ja. Also mit diesem Gedanken müssen die sich auch schon öfters mal rumgeschlagen haben, wie lange es sie noch geben wird und ja, so.
Genau.
Und trotzdem finden sie sich ja dann irgendwie doch immer wieder. Und also das fand ich so, und dann denkst du, okay, ein Jahr später haben sie sich dann tatsächlich aufgelöst. Ne? Was ist da dann noch alles passiert?
Genau.
Das hätte ich jetzt gerne auch noch gesehen.
Total, genau das habe ich auch gedacht, genau.
Ja. Also, schon stark.
Es gibt ja eine echt große Szene, die eigentlich nur ganz, ganz klein ist, die auch irgendwie so die ein bisschen so die Zeit deutlich macht. John Lennon schwärmt an einer Stelle über Martin Luther King.
Ja.
Über die Rede, I have a dream.
Ja, richtig.
Und sagt, also der hat das vorgetragen wie so ein Dichter, der hat so richtig so eine Stimme gemacht. I have a dream. Da macht er das so vor, ne?
Ja.
Oh, das war super, Leute, das war Poesie, das war unglaublich. Das hätte ich mal sehen sollen.
Ja.
Und das ist gerade erst passiert irgendwie, denkst du, ne? Du schaust auch in eine, über diese Dokumentation in eine unglaublich faszinierende, spannungsgeladene Zeit. So, das ist eine richtige Zeitreise, finde ich.
Total. Also, und gerade da, finde ich, muss man dann wirklich sagen, ich meine, ne, also ich weiß genau, was du meinst mit Peter Jackson und dem Hobbit und so.
Ja.
Das ist auch, also bei Herr der Ringe bin ich völlig bei ihm.
Ich auch.
Da hat er eigentlich alles richtig gemacht.
Ja.
Und beim Hobbit denke ich auch irgendwie, oh Junge, ey, also das ist einfach zu viel, so.
Mhm.
Aber ich finde jetzt hier hat er dann doch, wenn man dann diesen Anfangsding überstanden hat, um reinzukommen, dann hat er doch alles richtig gemacht. Und es ist ja auch eine Hammerqualität, also es ist super restauriert, das sind wirklich Bombenbilder dafür, dass das aus dem Jahr 1968 war das, glaube ich, ne?
69,
ja, genau. Ja, also.
Ja, super. Und es sieht ganz schön aus, weil es natürlich auf Celluloid gefilmt ist. Also es ist Film, also es ist wirklich Film, ne?
Ja.
Nicht digitaler Film, sondern das ist eben doch auch immer noch so ein bisschen leicht matschig. Also Film hat ja nie diese gestochene Schärfe, wie wir das von digital produzierten Bildern kennen.
Genau.
Und das macht diesen Film auch wirklich schön. Und es passt so gut zu der Musik auch. Es passt auch so geil, so wie die klingt, die Musik. So muss die klingen, finde ich. Ne? Das ist wirklich grandios. Also das ist wirklich, wirklich was für, nicht nur für Musikliebhaber, auch für Filmliebhaber, finde ich schon.
Total.
Sehr geil.
Und sag mal, ich suche die ganze Zeit, welche Nummer haben sie noch auf dem Dach gespielt? Also natürlich Get Back, klar.
Ja.
Und
Don't Let Me Down?
Don't Let Me Down, genau.
Oh, ja.
Was für ein Song.
Ja.
boah, also schon als sie ihn da in den Proben erarbeiten, ja, habe ich gedacht, ist euch eigentlich klar, was ihr da gerade tut?
Ja, das ist effektiv die ganz große Frage, ob denen das wirklich klar gewesen ist. Ich habe eine ganz, ganz, weil ich dann nicht satt war gestern, habe ich noch ein bisschen weitergeguckt auf Disney. Und da gibt es eine andere sehr, sehr schöne Serie. Da spricht Rick Rubin mit dem mittlerweile alt gewordenen Paul McCartney.
Aha, ja.
Über die Beatles.
Ja.
Und
ja,
über die Musik, die sie gemacht haben und so.
Ja.
Und das Tolle ist, dass die, die haben da so ein Mischpult stehen, die treffen sich in so einem alten Studio und die können halt an den Reglern die einzelnen Instrumente hoch und runter fahren. Das heißt, ja, die können dann auch Pauls Bass solo spielen lassen zum Beispiel und können dann zeigen, also sehr gut nachzeigen, wie das Arrangement gemacht ist, ne?
Aha.
Und ich weiß leider nicht mehr, welcher Song das war, aber da sagt Rick Rubin zu Paul McCartney, was spielst du denn da für einen Bass? Also der, ja, ganz schön dreckig, sagt dann Paul McCartney, oder? Er ist wirklich ganz schön dreckig. Das andere Song-Arrangement ist total soft, das ist so ein ganz getragene, ganz schlichte Streicher, ja, ganz harmonisch, ne? Und dann kommt der Bass von Paul McCartney und der spielt eigentlich fast so eine Art, so ein Soul-Rock-Sound.
Ja.
Und Rick Rubin sagt zu Paul McCartney, wenn du jetzt einen wirklich hochbezahlten Musiker einkaufen würdest, einen richtig großen Musiker, und du würdest ihm sagen, spielst du dem Song, im Leben würde der nicht so einen Bass spielen, was du da gespielt hast. Ja, sagt der Paul, dann weiß ich auch nicht, das haben wir so gemacht. Und es ist, beide stehen davor, schütteln den Kopf und sagen, es ist großartig. Ja. Aber warum habt ihr das gemacht? Ich weiß, es war einfach so. Wir haben gefunden, das muss so. Stark, oder?
Ja, und das ist das Irre, finde ich, wenn du in dieser Doku quasi diesem Entstehungsprozess zugucken kannst, ne? Wie die dann, dann die unterschiedlichen Stimmen miteinander proben oder wie der Song quasi so Gestalt gewinnt, ne? Und du denkst, und irgendwann, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendeine Nummer spielen sie an, und da habe ich eine Weile gebraucht, bis ich gedacht habe, ach, das ist ja der Song. Ach, ja, ne? Und, ja, und du dann irgendwie, also weil sie da noch am Finden waren. Ich meine, die haben die Songs ja quasi miteinander dort erjammt, erspielt quasi.
Ja. Ja.
Also das fand ich schon beeindruckend.
Ja.
Und ich meine, und dann auch, ich meine, das ist ja auch das Ding, die wollten quasi eine Live-Platte machen, also nicht Overdub-mäßig nacheinander eingespielt, sondern miteinander gespielt.
Genau. Ja.
Deswegen auch diese lange Probephase und so weiter und Songwriting-Phase.
Genau.
Und wenn du dann hörst, wie die miteinander spielen,
ja,
also und jetzt gerade sowas wie Don't Let Me Down, also mir lief es kalt hoch und runter, weißt du, auf dem Rücken rauf und runter, und ich habe immer nur gemacht, die nochmal, wisst ihr, was ihr da gerade tut? Ihr schreibt Musikgeschichte und wahrscheinlich denkt ihr spielt halt so einen Song.
Ja, genau.
Unfassbar.
Also die haben es eben nicht gewusst.
Natürlich.
Weißt du, wie sie da so ganz zum Schluss zusammensitzen und sagen, ja, wie viele Songs brauchen wir denn mal? Ja, 14. Ja, warte, lass mal kurz durchgehen. Ja, wir haben den. Ja, wir haben noch 14. Ach so. Ja, nee, da können wir jetzt aufhören. Ja, nee, wir haben genug. Ja, okay, dann haben wir die jetzt. Wir haben jetzt 14. Unglaublich.
Und da sind wirklich, keine Ahnung, also 8 oder 10 Klassiker dabei.
Ja.
Also ich meine, meine Güte.
aber richtig geil wird ja alles erst, als Billy Preston in die Band kommt.
Ja,
der
richtig,
Keyboarder.
Richtig.
Das ist der Musiker, den sie damals in Hamburg kennengelernt haben, als sie da irgendwie auf dieser Hamburger Bühne in dem, wie hieß der Club nochmal? 8 Stunden am Tag haben die da gespielt. Musst du dir mal reinziehen, genau. Alter.
Ja.
8 Stunden. Ich meine, danach kannst du dein Instrument schon mal ein kleines bisschen besser spielen als vorher, denke ich. Und da haben sie ihn halt kennengelernt und sie sagen ja immer, wir wollen keine Overdubs, wir wollen nicht irgendwie irgendwas nochmal später hinzufügen, sondern wir wollen alles so, wie es ist, live spielen. Ja, und dann ist dieser Keyboarder plötzlich in London, aus Versehen.
Genau. Ja, kommt so vorbei, ne?
Kommt so vorbei und sie sagen so, ey, spiel doch mit. Und dann fängt er an zu spielen, Alter. Und dann Ab da geht's nur noch steil bergauf, finde ich. Ist eigentlich auch so ein bisschen der Knackpunkt. Man empfindet das als Zuschauer ja selber so. Es kommt noch nicht so richtig zusammen. Es ist schon echt ganz gut, aber noch nicht so richtig. Und dann kommt dieser Billy Preston, der setzt sich an diesen Fender Rhodes und du denkst, yo, jetzt geht die Sonne auf.
Aber oder? Ganz genau. Ja, total.
Der totale Hammer, ey. Auf einmal passt Hammer. Das Ding.
Ja. Tierisch. Ja, und ich meine, gut, die Beatles haben ja vorher auch viel experimentiert mit Brassband und allem drum und dran und so weiter. Also jetzt vor dieser Session, also in den Jahren davor.
Ja, genau.
So Sergeant Pepper und so weiter. Ne? Die haben ja viel experimentiert und gemacht und getan. Also es ist ja, und dann spielen sie als Quartett zusammen und irgendwie kommt es nicht ganz und dann kommt dieser Einfluss von außen und du merkst richtig, wie die aufatmen.
Total. Du siehst es, du spürst, wie die Atmosphäre im Studio sich verändert.
Ja. Weil die denken, jep, das hat gefehlt irgendwie. Und ich meine, es hat ja niemand sich gedacht, wir bräuchten hier jetzt mal so einen Fender Rhodes-Jungen, der das mal hier so... Ja. Zufall.
Ja,
irre. Unfassbar.
Absolut irre.
Absolut.
Ja. Also. Das zu beobachten und das mitzuerleben, wie die Stimmung sich plötzlich ändert, ne? Wie plötzlich Dinge entstehen, schwer zu greifen, schwer zu beschreiben, aber ganz klar zu spüren irgendwie.
Also.
Hochinteressant. Ja. Mega, mega geil.
Total stark.
Worüber ich ja echt ein bisschen lachen musste, war, dass sie... die haben ja ständig diese Entourage von Leuten um sich rum.
Genau.
Nicht nur die Kameramänner, auch Mel, der Roadmanager, der so aussieht wie Ernie von Stromberg, finde ich. Ja, weißt du, wen ich meine?
Ja, klar.
Der sieht aus wie Ernie, Alter. Ja, genau. Unglaublich, ich habe so gelacht, immer wenn er ins Bild kommt. Der war so lieb, ne? So ein lieber Typ. Und dann lauter Leute, ständig kommen diese Leute und bringen ihnen Tee und Toast. Mhm. Morgens, weiß man dann immer schon, jetzt gibt es erstmal... Tee und Toast. Und dann werden ihnen während sie proben immer so das Bier und der Weißwein nachgeschenkt und so. Geraucht wird ständig sowieso, aber dafür machen wir ja keine Pause. Man sitzt natürlich im Studio und qualmt alles voll, ist ja logisch, ne? Was sonst?
Ja, genau.
Aber ihnen wird ja alles vor den Arsch getragen. Dann neue Einstellung, steht da plötzlich ein Flügel. So.
Ja.
Wo kommt der denn her? Ja, brauchten sie. Dann steht da plötzlich Hammer und Amboss. Also so ein echter Schmiede-Amboss steht plötzlich im Raum. Hä? Ja. Wie ist das denn? Ja, die haben dieses Lied mit Dingsbums mit seinem Silberhammer. Und dann zwischendurch muss Mel, Ernie, muss zweimal so bling, bling mit dem Hammer auf den Amboss hauen. Ne? Und freut sich wie ein Kind. Hast du das Gesicht gesehen von dem wieder? Total fasziniert. Und er so bling, bling und strahlt über beide Backen, weil er mitspielen darf.
Ja.
Das ist so irre, ey, was da allmählich an so für so einen Instrumentenpark sich so anbaut da, ne? Dann steht da noch so ein Klavier, da steht da eine Orgel.
Genau, sie tragen dann irgendwann diesen Leslie für die Orgel rein und so, ne?
Unglaublich. Ja,
das ist schon irre. Ist
echt irre.
Aber was ich ganz spannend fand, so in diesem Zusammenspiel mit ihrer Entourage, wie normal das war.
Das stimmt, das war komplett normal.
Also diese Leute, ganz normal, mit denen kurz gescherzt und geschnackt. Ja. Und da war überhaupt kein, wir sind die Beatles, wir sind die Großen. Sondern in diesem kleinen Kreis, und da kommen ja auch dann immer mal irgendwelche Mädels rein und gucken dann dazu und sitzen da eine halbe Stunde rum und gehen dann wieder weg und so. Irgendwie, also das hat mir echt gut gefallen. Weil das war so ein, das war sowas so familiär, freundschaftlich, nett und freundlich. Weißt du so? Das war nicht, hier sitzen die Superstars und reißen mal einen ab, sondern, und die durften auch mitreden. Ne? Dann, wie fandet ihr das und das oder so. Ne? Also das fand ich total nett.
Ich fand es auch cool. Und dann in der Pause wird in der Zeitung nachgelesen, was die Beatles so gemacht haben.
Ja.
Das finde ich auch lustig, ey.
Das fand ich auch
lustig. Was John Lennon gemacht hat und was der was Yoko gesagt hat und worüber sie sich angeblich streiten oder dass George Harrison irgendeine Gerichtsverhandlung an der Backe hat, weil er irgendjemanden geschlagen hat oder Fotografen getreten oder keine Ahnung, was der gemacht hat. Und das ist so lustig, diese. Also man denkt so, draußen sind sie Stars, ne?
Ja.
Aber hier im Studio sind sie einfach nur vier Jungs, die Musik machen.
Ganz genau.
Ja. Und und die sind es auch wirklich. Das sind einfach nur vier Jungs, die einfach nur Musik machen wollen.
Ja, ich meine, und die haben ja diesen Druck, weil ihr Toninch irgendwie dann einen Termin in New York hat, irgendwie oder sonst wo. Also der muss weg. Mhm. Und deswegen haben sie diesen Druck, dass sie sagen, okay, dann und dann muss das Konzert stattfinden. Ja. So, ne? Und ich meine, jetzt, verstehst du, ich würde jetzt denken, also gerade wenn es dann, und es wird ja irgendwann so immer enger, wo du denkst irgendwie, irgendwie die Zeit läuft ihnen davon und sie kriegen es nicht hin, es rollt noch nicht so richtig. Mhm. Und ich meine, also ich hätte jetzt irgendwie gedacht, ne, dann schnappt sich einer mal den Ton hin und sagt, sag mal, du weißt doch, dass du hier bei den Beatles bist.
Ja. Genau.
Also, willst du den Job haben oder nicht?
Ja. Weißt
du, so, genau. So arschlochmäßig. Aber genau. Nein, der Termin steht, da muss der weg. Das ist völlig klar. Das wird auch nicht diskutiert. Das ist, weißt du, so, das ist ganz normal. Ja. Also halt vier Jungs, die miteinander Musik machen und die nimmt jemand auf. Gut, das ist jetzt nicht irgendwer. Mhm. Ja, aber so. Ja. Das fand ich irre. Ne?
Das stimmt. Ja, das stimmt.
Und ich meine, ist das nicht, ich meine, die haben da ja dann bei den Proben dann ständig irgendwelche Klassiker angespielt. Noch nicht mal, also ab und zu mal was von ihnen selber, dann irgendwelche Traditionals. Dann haben sie irgendwelche Songs quasi kreiert, die aber noch nie jemand gehört haben.
Ja,
die
auch weil nie sie stellenweise irgendwo, als Teenies noch geschrieben haben, ne?
Ja, zum Beispiel das eine, genau. Ja. Das wird ja da gesagt. Aber auch so andere, die so sessionmäßig sind.
Stimmt.
Und die du noch nie in deinem Leben gehört hast, weil sie die dort, weil sie das gespielt haben und an der Idee gearbeitet haben und die dann verworfen haben. Mhm. Und du jetzt als Zuschauer kriegst quasi einen Haufen Beatles-Songs, die keine Beatles-Songs sind.
Ja, ja.
Weißt du, was ich meine?
Stimmt, so, ja.
Das finde ich schon auch nochmal so als Fan, also ein schönes Vermächtnis, weißt du, irgendwie. Also, und du hörst sie zweimal Stand By Me singen und so,
genau.
Und so Geschichten.
Genau. Ja.
Und dann immer, und dann gerne auch verulgt. Weißt du, das ist ich bin einfach fantastisch.
Also. Ja, stimmt. Ja. Es gibt eine, ich habe mir ein Zitat mitgeschrieben von George.
Ja.
Da sprechen sie über ihre Indienreise. Die, glaube ich, noch nicht so lange zurückliegt. George ist ja Hindu geworden.
Ja, genau.
Und es gab da einen Meister, den sie dann besucht haben in Indien. Ich habe dann später nochmal im Internet gelesen, John und George haben sich dann irgendwann auch so wieder von ihm losgesagt und fanden das alles irgendwie gar nicht so prall.
Ja.
Aber während des Besuches waren sie also noch voll so begeisterte Jünger. Und dann reden sie über die Filmaufnahmen, die es davon gibt, und machen sich über sich selbst lustig.
Ja.
Weil sie da so brav waren und so folgsam und so lernbegierig und so. Und sagen sich halt gegenseitig, also so bist du doch gar nicht. So bist du doch sonst nicht. Wieso warst du da so? Und ich wollte halt nicht irgendwie unangenehm auffallen und so, ne? Und dann sagt George etwas ganz Interessantes, das habe ich mir aufgeschrieben. That is the biggest joke, to be yourselves, because that was the purpose of being there, to try and find who yourself really is. And if you were really yourself, you wouldn't be any of who we are now.
Ja.
Also das ist ja wohl der größte Witz, sich selbst zu sein. Das war natürlich der Sinn dieser Reise, dass wir da hinfahren und versuchen herauszufinden, wer wir wirklich sind. Aber wenn wir wirklich wir selbst wären, dann wären wir doch überhaupt nicht das, was wir heute geworden sind. Das fand ich eine ziemlich krasse Aussage. Und dann die anderen alle so, und dann spielen sie weiter.
Genau.
Das ist schon die Frage, ne? Wer sind die Beatles eigentlich? Oder also sind die vier jungen Männer, die Beatles geworden sind, sind das wirklich die Beatles oder sind die Beatles eigentlich andere als diese vier jungen Männer? Das ist ja die Frage, die sich stellt.
Ja, genau.
Und George hat allergrößte Zweifel daran, ob die Beatles wirklich die vier sind.
Ja. Ja, ja.
Es klingt ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, das ist irgendwie der Punkt. John sagt an einer Stelle, We are the Beatles now, do it like the Beatles. Also die kommen in den Raum rein, die haben gerade auch so ein paar Nummern gespielt, wie du das gerade gesagt hast, und dann wenden sie sich wieder einer eigenen Nummer zu. Und dann eben haben sie noch so rumgeulkt und so. Dann räusper, räusper, und dann sagt John, we are the Beatles now, do it like the Beatles. Also genau. Lass uns jetzt die Rolle wieder annehmen, die wir als Beatles nun mal uns geschaffen haben. Ne?
Ja, genau.
Fand ich mega interessant.
Total interessant. Ich meine, und trotzdem gerade finde ich, also dieser Konflikt, diese Frage, wer sind wir eigentlich? Sind wir das oder sind wir eine Kunstrolle? Was sind wir? Wann sind wir die? Und so weiter. Ne? Mhm. Also diese Frage wird hier von George Harrison verbalisiert, aber die schwingt immer mit.
Ja.
Und trotzdem so als Zuschauer, ne, wo du jetzt eben da mehrere Stunden mit denen verbringst, quasi deren Tagewerk zuguckst, irgendwie, da bist du ja, also ich meine, die haben ja irgendwann nicht mehr an die Kameras gedacht. Mhm. Ne? Also ab und zu mal schon, da performen sie auch für die Kamera, aber du merkst, natürlich, wenn die Kamera hier Stunden um Stunden um Stunden, ich weiß nicht, was waren das, 26 Stunden Filmaufnahmen oder so, hat Peter Jackson gesichtet und irgendwie 125 Stunden Tonaufnahmen Wahnsinn, oder sowas. Ey. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber irgendwie so, ist irgendwas in dieser Art. Mhm. Und du kriegst ja trotzdem nur einen Ausschnitt, obwohl der Ausschnitt schon sehr lange ist, sozusagen, mit den 8 Stunden oder was das sind.
Ja.
Aber ich finde, dabei kriegt man dann zumindest ein Gefühl dafür, wer diese 4 jungen Männer sind und natürlich auch, was deren Rolle ist und wie sich das so ein bisschen verhält. Also natürlich kannst du den nicht in den Kopf gucken, aber weißt du, was ich meine?
Ja, also, absolut. Weil man sie ja auch sieht, wenn sie nichts sagen oder wenn sie sich unbeobachtet fühlen, genau. wenn sie nachdenklich sind oder so. Da sieht man sie ja auch. Man kriegt schon, finde ich, ein ziemlich genaues Bild, wer diese jungen Männer gewesen sind. Also so genau beobachtet man die allermeisten Menschen eigentlich sonst nicht, würde ich sagen.
Nee. Genau. Also das fand ich, also in dem Sinne kann man die Frage, die George Harrison dort stellt, nicht beantworten.
Mm-mm.
Aber ich finde, man kriegt in der Doku so ein Gefühl.
Ja.
So.
Ja.
Also, ne, ich könnte mir nicht anmaßen, die Frage zu beantworten, aber man kriegt ein Gefühl für diese jungen
Menschen. Man kriegt ein Gefühl, das finde ich auch. Und man kommt ihnen, wie gesagt, nah. Also man gewinnt sie irgendwie gern. Ja. Und würde gerne mehr Zeit mit ihnen verbringen.
Ja.
Manchmal würde man gerne dem einen oder anderen sagen, jetzt halt doch mal die Fresse. Das ist doch überhaupt nicht. Aber dann erinnert man sich, dass man selber mal 28 gewesen ist und genau denselben Scheiß gemacht hat.
Ja.
Es ist ja auch dann wieder so typisch. Es ist ja diese Musiker-klickenhafte Getue. Das habe ich schon. Also, hallo, liebe Freunde und Freundinnen der Musik da draußen, die uns hier gerade zuhören. Also, man kann es ja, man kann es echt oft beobachten. Vor allen Dingen, wenn du in einen Raum kommst, wo eine schon existierende Band gerade ist.
Ja.
Und die kennen ihre Rollen innerhalb der Band schon. Und du bist der Besucher von draußen. Es gibt eine absolut krasse Szene, wie der Schauspieler Peter Sellers noch in das große Studio kommt. Und Peter Sellers ist ja nun wirklich nicht irgendjemand.
Genau.
Und er geht nach kürzester Zeit, sagt er, ja, tschüss. Und geht wieder. Weil es absolut nicht möglich ist, mit diesen 4 Idioten auch nur einen normalen Satz zu wechseln. Weil die nur Scheiße reden die ganze Zeit.
Und die lassen ihn ja auch, also nicht abblitzen, weil sie ihn nicht mögen. Die mögen den ja, ne?
Ja.
Aber der hat da keinen. Der findet keinen Platz.
Absolut
der findet,
keinen Platz.
Der findet keinen Platz. Ja. Also das ist,
und dann geht er, tschüss, und die sind dann auch nicht erschrocken oder, oh, hat er sich nicht wohlgefühlt? Die sagen einfach nur, ja, tschüss. Und dann ist er wieder, das finde ich, das habe ich, glaube ich, schon öfter erlebt. Du kommst in so eine bestehende Gruppe, in so eine Band rein und die machen immer nur ihre Faxen. Und dann versuchst du halt so, hahaha, mitzulachen. Aber eigentlich ist eine Interaktion gar nicht richtig möglich. Ne?
Ja.
Und da sind sie wie jede x-beliebige andere Band auf der ganzen Welt. Wahrscheinlich genau gleich.
Ja. Ja, ich meine, gut. Und dazu, zu dieser Zeit, das ist ja, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gerade auch da, wo die Spannungen relativ stark sind, ne? Ja. Mit George Harrison, der mal eben die Band verlässt und so.
Ja.
Das ist dann schon auch, auch spürbar.
Mhm. Ja,
aber, stimmt. Aber ich war trotzdem echt verwundert, weil ich dachte, also, weil man merkt, die mögen den, das ist jetzt nicht so, oh, was ein Arschloch, aha, so,
ja.
Aber die haben überhaupt keinen Kopf, um dem irgendeine Tür aufzumachen.
Nee.
Die lassen den quasi am ausgestreckten Arm verhungern.
Ja.
Also,
genau, ich frage mich, ob vielleicht sind die auch in der Situation tatsächlich nicht in der Lage, aus diesem Film zu wechseln. So. Vielleicht gehört das zu diesem ganzen Prozess auch dazu, dass du da reingehst. Also wir haben ja eben darüber gesprochen, wer sind die wahren Beatles wirklich gewesen? Wer waren die Menschen, die Beatles waren? Ich frage mich das, ne? Wenn du in so einen kreativen Prozess gehst als Gruppe und diese Rollen annimmst, die du dann eben dir angeeignet hast, vielleicht ist es ja wirklich auch nicht möglich, da rauszukommen.
Ja.
Dann. Vielleicht würdest du, vielleicht denkst du dir, ich würde echt gerne mal ein normales Gespräch mit Peter Sellers führen, aber ich komme hier gerade nicht raus. Vielleicht ist das ja so, ich habe keine Ahnung, kann sein.
Ja, ja, ich meine, und es ist ja so, also die Inside-Jokes und so weiter, mhm, und wenn man in seinem Film sitzt als Band, das ist schon schwer für einen Außenstehenden, da so reinzukommen. Mich hat es nur gewundert, dass das für so einen anderen Superstar schwer ist.
Genau, das hat mich auch gewundert. Ja.
Weil ich gedacht hätte, da ist dann zumindest irgendwie klar, oh Peter Sellers, oh, weißt du, aha, so kurz, oh, hier ist nicht irgendwer,
nee, genau,
sondern Peter Sellers.
Ja,
so.
Ja.
Aber, ja.
Das hat mich auch gewundert. Da war ich richtig ein bisschen erschrocken. Was, ja. Es gibt eine vergleichbare Situation mit diesem Musikverleger von EMI, glaube ich, der ihnen dann erzählen will, wie viel Geld man verdient, wenn man die Leadsheets und die Noten und die Texte und so verkauft. Mhm. Und der kriegt auch immer nur so dümmliche Antworten und ein offensichtliches Desinteresse. Und dann, wie das so Leute so machen, die dann zu so einer Band dazu stoßen, die lachen dann immer so ein bisschen mit, so, hahaha, hu, 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 versuchen dann nochmal einen sinnvollen Satz hinterher zu, weil sie wollten ja auch eigentlich, dieser Mann will denen ja auch eigentlich wirklich was sagen. Aber leider will ihm keiner zuhören, dann hu, hu, hi, hi, und dann, ja gut, ich gehe da mal wieder.
Ja.
Aber in dem Fall verstehe ich es noch ein bisschen, weil, gut, das ist halt Business.
Und genau, das ist Business, ne?
Ja. Nicht Kunst und nicht Spaß und es ist halt langweilig, ne?
Ja.
Im Fall von Peter Sellers habe ich es irgendwie auch nicht gerade. Da habe ich gedacht,
ja, ja,
das ist ja komisch.
Ja, ja, also auf jeden Fall ein starkes Zeitdokument.
Ja, total.
Und ein starkes Musikdokument,
ja,
und ein starkes Kunstdokument.
Ja.
Ich meine,
ja,
die Beatles, gut, das weiß man ja, dass die Beatles nicht irgendwer waren und dass die Art, wie sie Songs geschrieben haben, auch wirklich, ich meine, Musikprofessoren analysieren und sagen, keine Ahnung, diesen Akkordchange macht man eigentlich nicht.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie die darauf kamen.
Ja.
So, ne? Also gibt's ja immer wieder, also großartig, überhaupt keine Frage.
Ja.
Und das sozusagen dann mitzugucken, wie sie sich das erarbeiten, ist schon toll. Also das hat mich schon fasziniert.
Ja.
Also
ja.
Weiß auch nicht, ich als es fertig war, ne, ging es mir wie dir,
ja,
da habe ich gedacht, oh schade, dann hätte ich dann eigentlich gerne nochmal von vorne angefangen, aber dann habe ich gedacht, okay, jetzt 8 Stunden, nee, das schaffe ich jetzt nicht.
Ja, genau, stimmt.
Also ich weiß nicht, ob ich mir noch mal die Zeit nehme, das wirklich anzugucken, aber eigentlich
ich könnte es mir vorstellen, glaube ich, also nicht jetzt,
ja,
nicht nachdem ich es gestern fertig geguckt habe, aber erstens, ich habe keine einzige Beatles-Platte und ich habe gemerkt, dass das ein Fehler ist.
Ja.
Ich muss da unbedingt ein bisschen mal meine Hausaufgaben machen und Buße tun. Ich will unbedingt Sgt. Pepper haben, die habe ich nicht.
Ja.
Und verschiedene andere. Das
irgendwie, ich auch nicht übrigens. Ja.
Irgendwie gehören die doch in die Musikbibliothek, habe ich das Gefühl. Und dann glaube ich doch, dass ich irgendwann nochmal zu diesem Film, zu dieser Doku zurückkehren werde und dann die ersten Stunden ein bisschen gnädiger schauen. Ja. Weil dann will ich sie, dann will ich halt wieder doch wirklich mit denen zusammen sein. Dann will ich nicht dauernd denken, mach mal schneller hier oder so, sondern will ich jede Minute auskosten, weil ich weiß, dass die auch irgendwann vorbei sind, die Minuten.
Ja, ich, mein Verdacht wäre, wenn ich mich da nochmal dran setze, dass ich irgendwie vielleicht bei Folge 2 einsteige. Aber dass ich cheate.
Ja.
Quasi.
Ja. Übrigens, ne, das muss ich gar noch mal loswerden. Wir haben so ziemlich, glaube ich, fast alles gesagt, was man so auf die Schnelle sagen kann. Aber ich habe gefunden, dass Ringo Starr doch wirklich ein ziemlich guter Drummer ist.
Ja.
Über den wird so viel, so schlecht geredet.
Ja.
Quincy Jones hat sich mal so über ihn lustig gemacht. Ich glaube, der hat irgendeine Produktion geleitet und Ringo sollte irgendwas spielen und der es nicht gebacken gekriegt. Und dann hat der Quincy Jones die alle zum Essen geschickt. Da war gerade irgend so ein befreundeter Drummer im Studio und hat gesagt, spiel das mal eben. Und dann hat er das mal schnell gespielt.
Echt?
Also der konnte wahrscheinlich wirklich nur einen ganz gewissen Stil spielen.
Genau.
Aber ich finde, den spielt er wirklich verdammt gut. Also ich habe mich öfter über ihn gewundert. Ich habe gedacht, ey, ja, wow, ja, geil.
Ja, ja, ging mir auch so.
Ja?
Ging mir auch so. Und ich glaube, in dieser Kombi, ich meine, diese Vierer-Kombi, die war auch Arsch auf Eimer irgendwie. Mhm. Ne? Also künstlerisch. Mhm. Da hat sich, die haben sich stimmlich ergänzt, die haben sich instrumental ergänzt, die haben sich von den Kompositionen, was die Einzelnen reingebracht haben und so weiter. Also ich nehme mal an, jetzt hier mit so einem, also Ringo Starr hat seinen Teil zu den Beatles beigetragen, den vielleicht ein anderer Drummer nicht hätte beitragen können.
Ja.
Weil er dann, zu anders gespielt hätte oder wie auch immer. Also das ist schon Arsch auf Eimer. Mhm. Also muss man sagen.
Ja. Ja. Tja. Das war ein bisschen Fan-Talk heute, ne?
Ja, aber wirklich.
Das haben wir, glaube ich, so noch nie gemacht.
Nee.
Aber was willst du machen? Ich meine, ich war auch einfach ein bisschen überstrahlt von dem Ganzen. Das war alles irgendwie am Ende so, warum ist das schon vorbei? Schade.
Ganz genau. So ging es mir wirklich auch, ey.
Ja.
Ich habe mir dann tatsächlich nochmal den Let It Be Film, also den alten Film, runtergeladen. Ich habe ihn leider dann nicht angeguckt.
Mhm.
Ich hätte, weil ich irgendwie dann irgendwann was anderes hatte und so, aber eigentlich hatte ich gedacht, oh, den würde ich jetzt gerne nochmal gucken.
Ja.
Und das hole ich auch nochmal nach.
Ja, gute Idee.
Weil der ja sozusagen eben diese zusammengedampfte Version ist, anderthalb Stunden.
Mhm.
Ne? Aber den habe ich natürlich auch schon gesehen und meine Erinnerung daran ist, der ist überhaupt nicht so intensiv wie diese Doku.
Ja.
Also, weil du natürlich ganz anders in diesen drei Probewochen dabei bist in der Doku, also jetzt in der Peter Jackson Doku, als in diesem anderthalbstündigen Film sozusagen.
Ja.
Ne? Aber das wäre schon nochmal spannend.
Ja.
Das wär's, oder?
Das wär's. Und jetzt denken wir ganz doll, lebt Ringo Starr eigentlich noch, oder?
Ist Ringo auch schon tot?
Echt? Ich weiß es gerade gar nicht. Jetzt muss ich gerade mal googeln.
Jetzt komm, erlöse uns.
Doch, der lebt noch.
Ja, siehste.
Sir Richard Starkey.
Ja.
Lebt noch, zum Glück. Aber dann denken wir jetzt ganz doll an John und George, wenn wir sagen, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, Alter.
Ja, das hoffen wir mal.
Ja.
Aber wir können an der Stelle noch mal ganz kurz sagen, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid bei unserem kleinen Fanboy-Talk. Und wie gesagt, wenn ihr könnt, schaut euch das mal an. Das ist, also habt ihr gehört, es lohnt sich wirklich, diese Doku sich anzugucken. Und in 14 Tagen haben wir ein ganz schönes, faszinierendes Gespräch mit Daniel Kallauch.
Genau.
Das könnte man zumindest schon mal anteasern.
Genau.
Und zwar nicht über seine Kindermusik, also zumindest ein kleines bisschen reden wir auch darüber, aber über den Maler.
Richtig.
Daniel Kallauch.
Daniel malt nämlich, genau. Und wir reden über ihn als Künstler, über seinen Werdegang, Dazu gehört natürlich die Musik, auch die Musik für Kinder, genau, dazu und so. Aber dann auch, wie es dazu gekommen ist, dass er angefangen hat zu malen und was er malt, wie er malt, wozu er malt und so. All das besprechen wir in zwei Wochen.
Und schönes das Gespräch. Ist ein wirklich schönes Gespräch. Ja. Genau, bis dahin und tschüss.
Und tschüss. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.